Podcast Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Ja, nach diesem gewaltigen Intro auf ein neues Amadeus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oh Schuhen.
Oh yeah.
Mit dem zauberhaften Simon Buß und... An meiner Seite.
War doch Michael
noch richtig zauberhafter.
Ja, boah, da bin ich richtig drauf eingestiegen gerade. Bist kurz gefreut auch.
Bist ein bisschen rosa-rot geworden. Die Wangen.
Ja.
Ja, stark.
Mhm, mega.
Stark. Episode 4 sind wir schon.
Ja, guck mal einer an.
Das sind 2 Monate.
So halten nicht mal die besten Beziehungen.
Wie jedes Mal möchte ich direkt ins Thema einsteigen, aber eigentlich möchte ich viel lieber, das habe ich mir ab der 2. Episode angewöhnt, Amadeus, wie geht's dir eigentlich? Einfach auch mal zu fragen, wie geht's dir?
Das
hast du hier reingebracht, das sollten wir beibehalten.
Du, mir geht's tipptopp, ich bin wunderbar erholt, ich war am vergangenen langen Pfingstwochenende ein wenig an der Ostsee, habe das Wetter genossen, die See, das Meer, den Pool. Ja, könnte ein Sketch raus werden. Nee, war super, war wirklich schön. Mir geht's toll. Und dir?
Ich war zwar nicht
an der See. Du warst im Stadion, ne?
Am Meer. Ich war im Stadion. Alter, beste ever. Also tatsächlich, auf Holz klopfen, grandios, dass einem sowas mal passiert, dass man bei so einem Finale und dann auch bei so einem schönen Spiel im Stadion sein kann. Das habe ich sehr genossen und zehre noch davon. Ein wunderbares Erlebnis war das.
Das glaube ich dir. Sah auch gut aus.
Ganz wunderbar auch in unserem letzten Podcast. Wir haben ja über IKEA gesprochen und so ein bisschen out of the box gedachte Zusammenarbeiten. Jetzt Virgil Abloh mit IKEA bzw. Chris Stamp. Supreme hatten wir auch angesprochen. Da gibt es einige Kollaborationen. Und an einer Stelle, und da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich nicht auf den Gedanken kam, in dieses Thema einzusteigen mit dem wahrscheinlich bekanntesten Bett, das es gibt, nämlich das... Ex-Freundin, na Quatsch.
Lieben Gruß, Shoutout an alle Ex-Freundinnen.
Shoutout an euch. Oh, und Shoutout auch an Zlatan Ibrahimovic.
Wieso denn an den?
Na, weil der bei YouTube gefragt hat, ob wir auch mal einen Shoutout an ihn machen könnten.
Ach so, sorry, ich war gerade noch beim Thema Fußball.
Ach so, nee, ich meinte den YouTube-Kommentar.
Ja, stimmt.
Deshalb auch ein Shoutout an Zlatan Ibrahimovic.
Stimmt, hatte ich ja versprochen.
Und zurück in das Thema.
So, jetzt.
Wir haben über IKEA gesprochen und ein sehr schöner Kommentar stand dann da, habe ich gesehen, auf der Everysize-Seite. Denn du bist immerhin in das Thema eingestiegen, hast gesagt, IKEA-Betten bei vielen Ex-Freundinnen, erinnert man sich ja dran, diese Schnörkelbetten.
Ich habe nicht von Ex-Freundinnen gesprochen.
Frauen, du sprachst von Frauen.
Ich habe ja auch das nicht nur auf mich bezogen. Ich habe jetzt für alle.
Und dann habe ich gesagt, so, ich finde, das stimmt. Und habe mich geärgert, dass ich das nicht... Also, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, mein Freund.
Ja, ist richtig.
Uma schreibt, dieses IKEA-Bett. Haha, ja, kenne ich. Und darauf antwortete dann auf der Everysize-Seite in dieser Kommentarfunktion Christina, oh, ich glaube, das habe ich auch. Das heißt, wir haben da einen Nerv getroffen.
Ja, das stimmt.
Das hat mich sehr gefreut. Das ist tatsächlich mein Lieblingskommentar zur vergangenen Episode.
Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber da du den schon ausgesucht hast, habe ich noch den von Frank Unatz. Der hat uns attestiert, dass wir ein sehr interessantes Thema rausgesucht haben, was uns natürlich auch sehr freut. Und er sagt auch, dass er glaubt, dass Off-White ein ziemlicher Hype wird und man sich zwar freuen kann, dass man wahrscheinlich da rankommen wird, weil die Bandbreite bzw. die Menge wahrscheinlich recht hoch sein wird, aber es eben auch nicht so wirklich einzigartig dadurch ist. Und er würde sich auch eher wünschen, dass man sich die Sachen eher so zusammensucht. Wir hatten das ja kurz angesprochen, nicht nur halt eben bei Off-White mal bzw. bei IKEA alles mal wegshoppen, wie die Wohnung dann aussehen könnte, sondern auch eben ein wenig Individualismus einfließen lassen, ein wenig bei Oma auf dem Dachboden gucken, ein bisschen was aus Trödelmärkten mitholen und so weiter. Da hat der gute Frank uns beigepflichtet. Und das freut uns. Und wir freuen uns natürlich über jeden weiteren Kommentar, sei es bei YouTube, sei es bei EverySize, sei es bei Instagram, sei es bei Twitter, sei es bei Facebook, sei es persönlich.
Ich wollte gerade sagen, per Brieftaube.
Brieftaube finde ich gut. Wie gesagt, immer her damit. Wir freuen uns über rege Diskussionen und auch über reges Feedback.
Ein Satz noch zu Frank Unertz. An der Stelle möchte ich auch noch mal herzlich die Einladung aussprechen zum IKEA Off-White Campout.
Stimmt.
Dass der liebe Amadeus und ich dann, wenn es soweit ist, eröffnen werden. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob Lichtenberg oder ob Tempelhof, aber an irgendeinem IKEA in Berlin, und das werden wir rechtzeitig bekannt geben, werden Amadeus und ich ein kleines Campout starten. Mhm. Ich habe sogar schon irgendwo bei YouTube was, glaube ich, gelesen, dass jemand sagte, er möchte dann auch da auf dem Parkplatz Hotdogs anbieten, YouTube die besser schmecken als die von IKEA selbst. Das wage ich zwar noch zu bezweifeln,
aber, ist gekauft,
aber wenn es so ist, bist du auf jeden Fall dabei und alle anderen, die Bock haben, auch aufs Herzlichste willkommen.
Auf jeden Fall, das wird toll.
Was macht man dann, wenn man dann bei so einem Campout sitzt? Wahrscheinlich darf man nicht Lagerfeuer machen und singen, aber man wird wahrscheinlich in einem Rund aus Campingstühlen sitzen, vielleicht ein Kaltgetränk trinken, leckere Hotdogs essen und sich natürlich auch unterhalten. Und über was unterhält man sich, wenn ganz viele Sneaker-Leute in einer Runde sitzen?
Jetzt kommt's.
Mein Freund.
Ja.
Mensch, was sind eigentlich so deine Favoriten? Welche Schuhe magst du? Katsching, Königsüberleitung,
eine Oscar-reife Überleitung zum Thema der heutigen Episode. Ich möchte dir an dieser Stelle meinen Dank und meine Hochachtung aussprechen.
Und ich wette, also na, ich möchte ehrlich gesagt sagen, dass, glaube ich, noch nicht mal die... Naja, das hebe ich mir auf. Schuhe spricht man denn dann? Über welche Schuhe, welche sind das dann? Ja, die Top-Schuhe natürlich, aber nicht unbedingt nur die der letzten zwei Wochen oder zwei Monate, sondern irgendwann kommt man ja immer an den Punkt, wo man sagt so, ja, aber was sind denn jetzt eigentlich deine Favoriten? Welche, ne, wie man es mit den Rappern macht, deine Top 5? Haben wir uns für heute vorgenommen, wir machen mal so eine kleine Top 3.
Ja, und das ist ein hartes Unterfangen, weil Top 3, puh, hart.
Top 3 beinhaltet ja auch, dass man circa 5 bis 6 Schuhe einfach außen vor lässt.
Ja, natürlich. Zwangsläufig. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir heute nicht zu krass abschweifen. Aber ja, das war schon, also da haben wir uns tatsächlich echt ein hartes Thema ausgesucht und uns die Köpfe zerbrochen. Aber sind zu einem Entschluss gekommen. Und da ihr schon wisst, worum es geht, würde ich mich freuen, wenn ihr euch, während ihr uns natürlich dabei zuhört und lauscht, was wir für tolle Geschichten ausgewählt haben und welche Schuhe wir aussuchten, euch doch einfach mal selbst schon die Gedanken darüber macht. Was sind denn eure Top 3? Was sind eure Holy Grails? Welche Schuhe sind für euch die wichtigsten überhaupt? Und das würde ich heute als die Knackfrage der Episode 4 nutzen wollen. Packt uns das rein. Was sind eure Top 3? Da wäre ich nämlich sehr, sehr gespannt, weil wir haben ja echt, haben wir auch schon festgestellt, Zuhörer von jung bis alt. Ja, von Mann bis Frau und so weiter. Also wie gesagt, haut's mal rein. Ich bin echt gespannt, was ihr da rauskloppt. Aber jetzt sind wir erstmal dran. Ne? Das ist ja eine egoistische Runde hier zwischen uns beiden.
Also zum einen muss ich da direkt den Einstieg wählen und sagen, wie unfassbar schwer mir das gefallen ist. Und in den letzten Jahren wurde ich da doch ein, zwei Mal gefragt, so, hey Simon, was sind denn deine Top 3? Und ich habe es immer geschafft auszuweichen. Immer. Ich habe noch nie meine Top 3 öffentlich versucht zusammenzustellen. Ich habe immer gesagt, so, meine
exklusiv
aktuellen
heute.
Top 3.
Ja, das ist ja aber auch einfacher. Das ist viel einfacher.
Natürlich. Deshalb ist mir das sehr schwer gefallen. Aber ich möchte es tatsächlich heute mal versuchen und ich hoffe, dass ich nicht nur euch, sondern nicht auch dich, Amadeus, und nicht auch mich enttäuscht damit. Aber
Das kannst du gar nicht. Simon, bitte, jetzt komm, hau raus. Ersten.
Möchtest du mir die Frage stellen, welche Schuhe ich auf einer einsamen Insel mitnehmen möchte? Weil das ist für mich ein leichterer Einstieg.
Nee. Ich möchte dir die Frage stellen, welcher ist der erste Schuh, den du für deine Top 3 gewählt hast?
Ich fange tatsächlich wohl... Also Ich habe mir mehrere Arten und Weisen überlegt, anzufangen. Entweder mit dem Beginn meiner Sneaker-Leidenschaft oder mit dem realistischen Sneaker-Tragen oder mit dem auf Lebenszeit angefixt werden. Und ich glaube, das ist der Schuh, der für alle am nächsten liegt. Und deshalb möchte ich auch mit diesem Schuh beginnen. Als ich würde mal sagen, so 5 oder 6, ich glaube, ich war tatsächlich schon in der Grundschule, also müsste ich 6 oder 7 sogar gewesen sein, wenn ich jetzt ehrlich bin, müsste so 1988 oder 89 gewesen sein. Damals hatten meine Großeltern unten im Keller einen Raum, der von meinen Onkels so als Bar benutzt wurde. Da stand so ein, Tresen drin, da waren so ein paar Hocker und so diese, wie hießen denn diese riesigen runden Fußkissen und so, da erinnere ich mich noch dran. Und da stand auch ein Fernseher.
Ich bin ausgestiegen bei Bier.
Bei Bier. Okay, schön. Dann hast du jetzt auch mein Versprechen mit Videorekorder nicht gehört.
Der gute alte Videorekorder. Man kennt es aber gar nicht mehr, von daher ist es auch egal, wie es heute heißt.
Ganz also genau.
Und Videorekorder.
Ich weiß, dass ich als Kind mit meinen Eltern, meiner Schwester und halt Onkels unten saß in der Bar. Und das war tatsächlich sogar eins der letzten Male, weil danach wurde die Bar abgebaut, weil meine Onkels auch schon zu Hause ausgezogen waren und meine Oma den Raum für andere Sachen wie, keine Ahnung, Wäsche oder Lager von alten Kindheitserinnerungen nutzen wollte. Weiß der Geier. Auf jeden Fall erinnere ich mich an diesen einen Abend, als wir da unten saßen und ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Video geguckt habe. Also etwas aufgezeichnetes auf Video, nicht irgendwie Fernsehen. Und ich habe zum ersten Mal so ein Hollywood-Film und nicht irgendwie Kinderfernsehen oder irgendwie, ja, man darf ein Stündchen länger aufbleiben und die erste halbe Stunde vom Tatort mit angucken oder so ein Quatsch. Und das war Zurück in die Zukunft. Ich habe damals in der Bar meiner Großeltern Zurück in die Zukunft geguckt.
Und das ist eigentlich einfach eine super schöne Headline. Ich habe in der Bar meiner Großeltern Zurück in die Zukunft geguckt. Andere würden sagen, ich habe in der Bar meiner Großeltern das erste Mal einen Vollsuff gehabt. Aber dafür wärst du auch zu jung, von daher, das ist dann ja auch nicht mehr ganz jugendfrei. Ich habe dich unterbrochen, Verzeihung. Du hast zum ersten Mal Zurück in die Zukunft geguckt.
Ja,
was
das
könnte denn jetzt, welcher Schuss könnte das denn sein?
Ja, erinnerst du dich an die Folge, ich möchte noch kurz sagen, was es ausgelöst hat. Erinnerst du dich an die Folge von den Simpsons, wo Bart und Milhouse einen 20-Dollar-Schein oder einen 50-Dollar-Schein zugeweht bekommen, der bei Homer irgendwie durch einen Ventilator rausgeweht wird und dann neben dem Quickie-Mart bei Bart und Milhouse landet und die beiden halt sich ein Squishy mit 10-mal so viel Sirup holen,
natürlich,
als normal verträglich wäre und sie voll den Zucker fläschern.
Klar.
Und genau so habe ich mich gefühlt, als ich diesen Film gesehen habe. Es war für mich, er war irgendwie heller und leuchtender und lauter und schneller als alles, was ich vorher gesehen habe. Und das hat mich so beeindruckt. Und dann dieser coole Typ, Marty McFly, und der konnte Skateboarden und hatte flotte Sprüche und hat eine Gitarre gespielt, eine E-Gitarre sogar. Ich war als Kind einfach, das war wirklich so, als hättest du einem Kleinkind einen Red Bull hingestellt und gesagt so, trink ihn und feier den Flash, den du kriegst. Und genau so war das. Und das war so dieser Zurück in die Zukunft Bezug. Und daraus dann natürlich ganz klar entstanden, dass ich dann in der zweiten Klasse oder dritten Klasse, als er dann rauskam, Zurück in die Zukunft 2 gesehen habe. Und auf einmal sich so diese Glaskugel, diese Tür in die Zukunft geöffnet hat. Und ich komme endlich zum Punkt. Ja, ihr braucht nicht kommentieren, dass ich nicht zum Punkt komme. Ich weiß es. Der Nike Mag. Es ist nicht der Bruin gewesen, der es auch hätte sein können. Es ist der Nike Mag gewesen.
Moment, das wäre so nice gewesen, wenn alle denken, du sprichst vom Nike Mag und du bist aber
der Bruin. Nein, es ist der Vandal, den Doc Brown getragen hat.
Oh, aber wobei, da muss man auch sagen, guter Schuh. Egal, ja,
nein, Nike. Es ist der Nike Mag. Es ist so.
Vollkommenes Verständnis von meiner Seite.
Er hat diesen Flash, auf dem ich mich da als Kind bewegt habe, auf diesem cineastischen Flash einfach so unterstrichen. Und er war für mich etwas, so Nils Bokelberg hatte das, glaube ich, mal in einem Gespräch gesagt. Es gibt Filmrequisiten und es gibt Nike Mag.
Ja, schön gesagt. Shoutout Nils Bokelberg.
Aber vollkommen unterstrichen von mir. Und damit der erste Shoutout für diese Episode. Wir zählen mit. Auf jeden Fall finde ich das so 100% zutreffend, was er da gesagt hat, dass es einfach alles toppt, was bisher da war. Und genau das war es für mich. Es war ein Schuh, der sich selbst schnürt. Es war ein Schuh, der einfach repräsentativ für die komplette Zukunft stand. Diese eine Szene, wie er diese Nike-Jacke anzieht, die sich selbst dann so auf seine Größe anpasst und die Schuhe, das war für mich die Zukunft. Und deshalb ist der Nike Mag auf der Liste meiner All-Time-Favorites. Machen wir es auch so von 3, 2, 1?
Hey. Nee, das brauchen wir nicht.
Dann ist er in meinen Top 3 mit drin, weil dieser Schuh etwas gemacht hat, was kein anderer Schuh davor jemals geschafft hat. Und glaube ich, auch nie wieder schaffen wird, weil man ja so aus diesem Alter irgendwann raus ist, dass man so extrem geflasht ist, wenn man was ganz Neues sieht. Also so diese extreme Art und diese extreme Begeisterung, die daraus für Schuhe entstanden ist. Nike Mag.
Würdest du ihn tragen?
Habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt.
Und das ist eigentlich so die Hauptfrage, die ich mir beim Nike Mag stelle, weil ich sehe es ähnlich wie du. Er hat jetzt zwar nicht bei mir diese hochemotionale Geschichte ausgelöst. Man muss anmerken, Simon hat sich zwischenzeitlich 2-3 Tränen aus dem Augenwinkel gewischt.
Aber Puls ist auch leicht erhöht.
Ja, richtig.
Kurz vor Herzinfarkt.
Aber ich verstehe es natürlich vollkommen. Ich kann das komplett unterschreiben, was du da gesagt hast. Aber ich würde ihn nicht tragen. Also das wäre für mich ein Schuh, den man sich kauft auf Kindheitserinnerungen und dann steht er da. Aber das finde ich bei Schuhen immer ein bisschen schade, weil die sind zum Tragen da. Würdest du ihn anziehen?
Ach, es ist so schwer. Es ist tatsächlich, auf der einen Seite bin ich jemand, ich trage jeden Schuh. Also egal, welchen Schuh ich mir bisher gekauft habe oder auch bekommen habe, ich hab ihn getragen.
Zu Recht, zu Recht.
Bei dem Schuh stellt sich die Frage für mich nicht auf der Ebene, würde ich ihn tragen oder nicht, sondern stellt sich auf die Frage, kann ich ihn tragen? Sieht es nach was aus? Weil ich finde, ehrlich gesagt, so, das ist halt sehr viel Schuh.
Ja, voll.
Und wenn ich mal Boots trage, egal ob es Winterboots sind oder auch mal so, ich habe auch diese allein für Reviews für Turnschuh TV, dann mal so die Yeezy 950er oder die Crab Boots und so getragen. Das ist sowas, ich finde es ehrlich gesagt ganz spannend und interessant, aber ich kann das einfach nicht tragen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Boot überhaupt tragen könnte.
Okay.
Der Wille ist auf jeden Fall da.
Aber das finde ich doch mal einen richtig guten Opener. Der Schuh, der bei mir als erstgenannter in meiner All-Time Top 3 vorkommt, fängt auch mit einer Geschichte an. Ja, pass auf. Nee, bei mir ist es tatsächlich ein Schuh, der eine ähnliche Emotionalität auslöst, aber in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar war es um 2005 herum, als ich mit dem Abitur fertig war. Kluge Menschen rechnen jetzt schnell aus, dass Simon ein paar Jährchen älter ist als ich, aber nur unwesentlich. Und
ich habe mich aber besser gehalten.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich gehe einfach zu viel ins Solarium. Und so. Wow. Gut gegerbt durchs Leben. 2005 begab es sich auf jeden Fall so, dass ich nach dem Abitur häufige Male nach London flog, weil meine damalige Freundin dort Au-pair-Jahr vollbrachte und ich dementsprechend halt sehr oft da war. Mhm. Und wenn man aus einer Kleinstadt kommt, wie das in meinem Fall so ist, und dann aber plötzlich im großen London steht und das halt in einem Zeitraum von, weiß ich nicht, 8, 9, Quatsch, ich war ja viel länger, knapp einem Jahr auf jeden Fall war ich da 7, 8 Mal oder so, ist das einfach gerade am Anfang natürlich ein kompletter Overkill. Also ich meine, wir sprechen ja von London. Ja. Ja, London ist halt einfach, was Musik, was Fashion, was Streetwear, was andere Dinge anbelangt, einfach natürlich ein krasses Epizentrum. Und das hat mich einfach sehr inspiriert und auch sehr motiviert und halt aber auch oftmals echt so Nackenklatsche links, rechts und abends nicht schlafen können, weil so viele Einflüsse da waren. Man war ja auch noch jung und beeinflussbar. So. Ich war schon angefixt von dem ganzen Sneaker-Ding, das war so um die 2004 herum und habe mich auch schon damit dem Thema beschäftigt, aber wie das halt auch als Schüler so ist, man hat nicht ganz so viel Kohle, dann war man halt irgendwann Zivi und da hat man dann natürlich ein bisschen mehr Geld gehabt, ja. Also konnte man sich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und ich lief eines Tages halt durch Camden Town und speziell durch Camden Lock, wo ja verschiedenste kleinste Läden auch so zusammengefächt sind und man halt da guckt und hier guckt und so. Und dann hast du diese ganzen absurden Techno-Läden, wo Lichtstroboskop und so weiter. Und ich laufe da halt so durch und sehe dann halt irgendwann so einen ganz kleinen Laden und ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß nur, ich habe mit meiner unfassbar schlechten Digitalkamera Fotos davon gemacht, denn dort aufgereiht waren ganz, ganz viele SB-Dunks. Das war ja zur damaligen Zeit ein riesiges Thema. Wir hatten ja die Pinkbox-Ära. Das bedeutet halt gerade so, das ganze Thema SB-Dunks war schon auf einem ordentlichen Hype. Und aufgelistet oder beziehungsweise aufgereiht in diesem Laden waren wirklich alle SB-Dunks, die zur damaligen Zeit halt irgendwie draußen waren und geil waren. Also ein Stüssi stand da rum, dann ein Slam City stand da rum. Ah, ich weiß gar nicht mehr, es war einfach so erschlagend halt, der Dunkel und wie sie nicht alle heißen, ey, ich könnt jetzt schon wieder in Schwärmen geraten. Auf jeden Fall war es einfach ein erschlagend schöner Anblick und da stand eben halt auch ein Schuh, der jetzt in meinen Top 3 die erste Erwähnung findet und zwar der SB Dunk Tiffany, der Diamond Dunk.
Schön, ja.
Und für mich ist es halt ähnlich wie bei dir, diese Emotionalität zwischen, man ist schon so, also gut, bei dir war es jetzt noch nicht, dass du so in diesem Sneaker-Ding drin warst, aber du hast so dieses erste Erlebnis da gehabt. Mhm. Ja. Und für mich war es auch so, ich habe mich so seit einem Jahr, anderthalb damit beschäftigt und man hat sich Sachen angeguckt und die erste Sneaker-Freaker-Magazin-Ausgabe irgendwoher gekriegt, ja, ohne nach Australien hätte reisen zu müssen und hat sich das so angelesen und so weiter und so fort. Und dann stehst du da auf einmal und hast wirklich all diese Schuhe vor deiner Nase. Und ich komme halt eben aus dem Skateboarding und deswegen war gerade die SB-Dunk-Linie für mich einfach sehr naheliegend. Auch wenn ich am Anfang sehr vorsichtig war, weil klar, wenn du aus dem Core-Skateboarding irgendwie kommst, dann ist es halt immer so, okay, du hast da eine Brand wie Nike, die möchte in Skateboarding rein und so. Aber sie haben einfach unfassbar viel richtig gemacht zu der damaligen Zeit, halt mit dem richtigen Team und den Silhouetten. Und wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Auch früher wurde halt in Dunks geskatet, ja, jetzt halt eben SB-Dunks. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte einen Bezug dazu, ich habe den gesehen und dieser Tiffany-Dunk hat mich umgeklatscht, dieser Colorway einfach, ja. Die Geschichte dahinter von wegen, ja, so ein bisschen diese, wir machen so Team oder Skateboard-Team-Edition und Nicky Diamond darf da einen machen und so weiter und so fort. Das war mir ehrlich gesagt auch zum damaligen Zeitpunkt, wenn es mir überhaupt da bewusst gewesen war, war es mir eigentlich egal. Ich habe einfach diesen Schuh gesehen und es war von Anfang an ein Wow-Erlebnis. Und sicherlich war auch der Preis, der dort ausgezeichnet war, ein ziemliches Wow-Erlebnis, weil ja eben diese ganze SB-Dunk-Linie, gerade so auch die Pinkboxes, natürlich schon extrem geknallt haben, wenn es um Resell und ähnliche Preise ging. Aber ein unfassbar geiler Schuh, den ich mir dann, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube 3 Jahre später tatsächlich kaufen konnte. Shoutout ans Sneaker-TV-Forum an dieser Stelle. Manche von den Älteren werden es vielleicht auch noch kennen, den Neueren sei es ein Mythos. Auf jeden Fall im Sneaker-TV-Forum gab es jemanden, der mir einen extrem guten Preis gemacht hat für einen zweimal getragenen SB Dunk Tiffany. Und leider gab es aber danach die Zeit, in der ich broke war. Ich musste diverse Teile verkaufen, habe mich Jahrzehnte geärgert.
Wieso hast du dich nicht von deinen Nieren getrennt?
Naja, ich weiß auch nicht, die brauchte ich noch, weil ich auch Saufen eigentlich ziemlich geil fand. Nee, aber ernsthaft, ich musste leider mich von ein paar Modellen trennen. Darunter auch der, weil ich dann wiederum ein sehr gutes Angebot bekommen habe und gesagt, okay, muss los. Jetzt wirklich tatsächlich vor 2 Monaten habe ich ihn mir zurückgeholt. Deadstock für einen wirklich guten Kurs. Und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so sehr darauf gefreut habe, dass der DHL-Bote bei mir ins Büro läuft. Wirklich, also meine Arbeitskollegen haben mich so angeguckt, waren so nach dem Motto, ja, Schuhkarton, ja, schon wieder, ja. Und ich habe einfach nur so apathisch, dämlich grinsen geguckt und war wirklich so nach dem Motto, sprecht mich nicht an, ich muss diese Box jetzt aufmachen. Und allen anderen war es natürlich egal, die haben so geguckt, so ja, quatsch mal ruhig. Ich habe diese Box rausgeholt, ich habe diese Pinkbox geöffnet, diesen Schuh rausgeholt. Es war einfach ein erhabener, toller Moment. Ich sag dir, wie es ist, weil einfach diese Emotionen dahinter sind und einfach auch dieser Schuh heute immer noch unfassbar geil ist. Und ich sag's dir, wie es ist, ich trage gar nicht mehr so häufig SB-Dunks. Ja, das passiert gar nicht mehr so häufig. Aber diesen Schuh wieder zu haben und ihn an meinen Fuß packen zu können, Ich sag's ganz ehrlich, ich habe an dem Abend, es war ein Freitag, so der Klassiker, Freitagabend, 2, 3 Drinks nach dem Feierabend, entspannt, so, und dann komme ich so nach Hause. Und ich war wirklich so, dass ich den an meinen Fuß gezogen habe, um so 10 Minuten vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, so scheiße, wie geil ist, dass ich diesen Schuh wieder habe. Und deswegen gehört er unumstößlich und hoffentlich auch jetzt verständlicherweise in meine Top 3, der SB Tiffany.
2014 kam eine High-Top-Variante von dem Schuh. Wie hat dir das gefallen? War das für dich so ein, als jemand, der ja diesen Schuh aus einem nachvollziehbaren Grund veräußern musste und ihn zu dem Zeitpunkt nicht hatte, war das für dich so ein Tritt in den Arsch und dann auch noch als High-Top? Oder war das für dich was, oh mein Gott, das ist der zweitgeilste Schuh?
Ich bin ehrlich, ich finde den Colorway so gut, der funktioniert für mich auch auf einer High-Top-Silhouette. Ich habe mir den damals auch direkt geholt, finden auch heute noch immer unfassbar gut. Ich weiß, es ist ein strittiges Thema, die ganzen Geschichten als Retro rauszubringen und dann eben die Silhouette zu wechseln, also von Low-Top auf High-Top und andersrum zu gehen. Trotzdem fand ich, dass zur damaligen Zeit ein paar sehr schöne Sachen bei rausgekommen sind. Deswegen sehe ich das da nicht so mega kritisch. Ich finde auch die High-Top-Version super.
um jetzt die Überleitung zu meinem nächsten Schuh hinzubekommen.
Du hast schon Hollywood-reife Überleitungen geliefert.
Ich versuche gerade die zweite zu machen, mein Freund. Ich versuche die zweite zu machen.
Übertreib's nicht.
Der geneigte Turnschuh-TV-Zuschauer wird wissen,
hört,
wie kritisch ich auch jahrelang mit dem Jordan-Brand umgegangen bin. Und dass ich in den letzten Wochen dann doch des Öfteren mal auch mit einem Jordan zum Dreh erschienen
bin. Ich habe mich jedes Mal darüber gefreut, wenn ich das gesehen habe.
Ja,
das ist wirklich schön. Ich war so ein bisschen auch so, ich habe da nichts mit zu tun, aber ich hatte das Gefühl, ich habe dich erzogen.
Ja, Fatih. Ja, benutzt bitte heute nicht nur das Hashtag Ausschuhen-Podcast, sondern benutzt bitte auch das Hashtag der Spätberufene. Der erste Schuh in meinem Ranking oder der erste Schuh meiner All-Time-Top 3 war ja schon ein High-Top. Wir werden jetzt ein bisschen niedriger, aber wir sind beim Jordan-Brand angekommen. Und das darf an dieser Stelle nicht fehlen. Und zwar, naja, ich werde es schon mal irgendwie an der einen oder anderen Stelle erwähnt haben, für alle die, die es nicht mitbekommen haben. Ich war 92, als als die Olympischen Spiele das Dream Team gespielt hat, das 92er Dream Team, wirklich die wahrscheinlich beste Basketballmannschaft aller Zeiten. Das
auf
war,
jeden Fall.
Das war wirklich krank. Einfach.
Da trifft das Wort Dream Team auch zu.
Ja. Nur Hall of Famer. Und das College Kid, dessen Namen sich keiner merken konnte.
Wer war das wohl?
Christian Laettner.
Jetzt haus einfach raus. Es ist doch auch eine 2 drin.
Ich war da ja von Jordan angefixt und so richtig aber auch, dass ich selber Basketball gespielt habe und Fan war und ihn auch wirklich bewusst habe spielen sehen, sodass ich wirklich sagen kann, ja, ich kann mich wirklich, wirklich dran erinnern. Das war dann erst 1995, als er seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt hat.
Jetzt sag endlich, welcher Schuh.
Und zur 96er Saison, er hat ja dann erstmal den 10er gespielt, hat dann den 11er bekommen.
Welcher Schuh?
Und zur Saison 96, 97 hat er dann... Ich merke, dass da jemand versucht, subtil Druck aufzubauen.
Jetzt sag endlich, ich bin selbst so neugierig.
1996 hat er dann den Jordan 12 gespielt und beziehungsweise bekommen. Ich glaube, ab dem Jahr 97 All-Star Game war ja da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon der Release gewesen. Hat er den dann auch gespielt. Und es war der erste Jordan, der Zoom Air drin hatte. Es war der erste Jordan, der einen Online-Release bekommen hat.
Ist doch so?
Ja, echt? Das war der erste. Der hat damals, das war so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat. Es war jetzt nicht auf Nike.com, sondern es war Jumpman 23, also so ein ungefähr 5 Meter lange Text, den du eingeben musstest. Und dann hast du, und das musste ich mir tatsächlich, weil ich hatte damals tatsächlich nicht die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen, hab das nochmal googeln müssen, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ich hatte damals was gelesen, in der Basket war das, glaube ich, wie dieser Release abgelaufen ist. Und ich habe es jetzt nochmal googelt. Es war tatsächlich so, dass man dann, wenn man auf diese Seite gegangen ist und sich für den Release registriert hat, hat man per Brief, nicht per E-Mail, den Code bekommen, mit dem man sich dann einloggen konnte.
Ist nicht dein Ernst, wirklich?
Und die Seite ist damals komplett in die Knie gegangen, weil sich so viele Leute eben um diesen Code, um diesen Schuh bemüht haben.
Wahnsinn.
Ja,
und das vor so vielen
22 Jahren. Vor 22 Jahren. Und das war
schneller gekopfrechnet als ich. Gekopfrechnet.
Gekopfrechnet.
Ja, genau. Was weggerechnet.
Und das war für mich, damals habe ich im Verein bei Eintracht Bad Kreuznach.
Shoutout
an dieser Stelle, Nummer 3 für heute. Basketball gespielt und ich hatte diesen Schuh nicht. Wer in den letzten Wochen auch mal Turnschuh-TV gesehen hat, ich habe des Öfteren auch mal über den Grant Hill 2, der mittlerweile als The 96 von Fila wieder zu kaufen ist, den habe ich damals gespielt und hatte einfach nur einmal im Jahr irgendwie die Kohle, mir so eine Anschaffung für 150, 200 Mark zu gönnen. Das war eben ein paar Monate vorher, war es der Grant Hill gewesen. Und da war in meinem Budget kein Platz für diesen Schuh. Danach war es dann eine Fremantle Porter Baggy Pant, glaube ich, die ich im Sale geschossen habe. Ich habe echt, also damals habe ich mir auch echt ein paar etwas absurdere Sachen gegönnt. Naja.
Soll ich kurz einwerfen? Ich war ja Team AMK.
Ich hatte auf jeden Fall dann nur die Möglichkeit, da ich das Geld nicht dazu hatte und da in dem kleinen Kaff, in dem ich gewohnt hatte, auch kein adäquater Sneakerladen war, hatte ich die Möglichkeit, einmal pro Woche war ich in Bad Kreuznach zum Training gewesen, da noch, ich weiß gar nicht, ob das ein Footlocker war, auf jeden Fall da vorbeizulaufen und kurz im Schaufenster.
Richtig Windows-Shopper-mäßig, ne?
Richtig
Windows-Shopper. So richtig 50 Cent gemacht.
Und an den restlichen 6 Tagen in der Woche, abends noch vor vorm Quelle- oder Otto-Katalog zu sitzen.
Das will keiner wissen, Simon.
Einfach diese Schuhe oder auch in der Basket und in all diesen Zeitschriften, einfach diese Schuhe mir in den Werbeseiten einfach anzugucken und zu studieren und zu sagen, irgendwann wirst du mir gehören. Ich habe ihn bis heute nicht bekommen. Ich habe ihn öfters schon getragen. Er kommt wieder, ich habe ihn öfter schon getragen, aber ich habe ihn damals nur angeschwärmt. Und das war eben sowas, was für mich auch essentiell wichtig fürs gesamte Sneaker-Game ist.
Voll.
Nämlich Schwärmerei. Dazu sitzen, sich auf bestimmte Dinge zu freuen. Sei es der DHL-Mann, dass er endlich klingelt. Sei es, ey, ich möchte diesen Schuh haben, aber ich habe keine Möglichkeit, ihn zu bekommen. So aus einer Zeit heraus, wo es ist jetzt nicht so, dass ich mit Geld um mich werfen kann, aber ich könnte mir zumindest Dinge kaufen, wenn ich sie dann haben wollte. Und auch Resale könnte ich sicherlich das ein oder andere mal bezahlen. Aber diese Schwärmerei gehört für mich einfach essentiell dazu.
Und das Jagen. Ja. Weißt du, du hast das auf der Liste.
Und ich jage seit 22 Jahren.
Ja, aber auch, das meine ich halt eben. Natürlich hätte
Muss auch schlechte Jäger geben.
ich hätte mir den Tiffany Dunk auch sicherlich vorher holen können. Na gut, war tatsächlich ein bisschen schwierig in der Condition und meiner Größe, aber hätte auch klappen können. Nichtsdestotrotz, es muss, und das klingt natürlich jetzt ein wenig sehr verkappt romantisch, aber es muss diesen Moment dafür geben und es muss dieses Jetzt, oh, und jetzt, und jetzt.
Und jetzt.
Und dann gibt mein Schatz. Nee, egal, auf jeden Fall verstehe ich das vollkommen. Jordan 12 Taxi.
Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also ich bin nicht nur kritisch dem Jordan Brand gegenüber, sondern ich bin auch realistisch in meiner Selbstwahrnehmung. Dieser Schuh, ich hatte ihn vor 2-3 Jahren, kam das letzte Mal, glaube ich, einen Re-Release, einen Retro des Schuhs, und ich habe ihn angehabt für Turnstv in einer Review, und ich muss ehrlich sagen, also den 12er Jordan werde ich wahrscheinlich auch in diesem Leben nicht mehr einfach so auf einer Straße tragen. Aber das war für mich, ganz ehrlich, es geht ja in diesen All-Time Top 3, um das einfach auch nochmal zu erklären, nicht zwangsläufig um Schuhe, die man selber schon besessen hat oder die man selber vielleicht am heutigen Tag noch feiert, sondern es geht um prägende Erlebnisse und Schuhe, und das war für mich eben nach dieser ersten Verliebtheit überhaupt in Schuhe durch den Nike Mag und einfach durch diesen kompletten Mindfuck, war das halt das erste Mal, ich sage so, ich schwärme für etwas, ich will es haben, und ich kenne jedes Detail, ich kenne jede Naht, ich weiß alles von diesem Schuh, und das war der 12er Jordan Taxi.
Und bei mir war es dann der Jordan 1 Bread. Als ich nämlich 1985 live dabei
war. Kurz ausrechnen.
Nein, natürlich war ich 85 beim Slam Dunk Contest nicht dabei, als Michael Jordan das Ding in die Weltgeschichte hinausführte.
War das der gegen Dominic Wilkins?
Ja, wo er auch verloren hat, aber schon das erste Mal von der Freiwurflinie absprang. Nichtsdestotrotz, natürlich nicht dabei, habe ich auch nicht mitgekriegt, war ich nämlich noch gar nicht auf der Welt, war erst ein paar Monate später dann, in meinem Fall. Und die Liebe zum Jordan 1 entstand tatsächlich recht spät bei mir, dafür noch intensiver, durch die Collab mit Lance Mountain. Und zwar der Jordan 1 SB Lance Mountain, was wiederum ja aber auch einen schönen roten Faden zieht von der SB-Dunk-Geschichte zum Jordan 1.
Da möchte ich ganz kurz reingrätschen.
Grätsch mal.
Als ich überlegt habe, 12er Jordan Taxi, ja oder nein, ging es mir nicht nur darum, wie erkläre ich jetzt diese Emotionen zum zweiten Mal, sondern wie sage ich dem 1er Jordan Lance Mountain, dass er leider nicht drin ist, weil in diesen Schuh bin ich auch unfassbar verliebt. Da, ja.
Zu Recht. Wir hatten dieses Gespräch ja schon...
Des Öfteren,
ja. Es ist einfach ein Bombenschuh. Also die ganze Story dahinter, Wahnsinn, aber darum geht's gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass ich vom SB und von Lance Mountain zum Jordan 1 kam und dann natürlich auch sehr schnell klar war, dieser Schuh, und ich habe es jetzt im Podcast, in der Episode, wo wir über die Jordans gesprochen haben, ja mehrfach erwähnt, auch wenn ich mir heute einen Jordan 1 kaufe, du packst ihn an den Fuß, er ist einfach verdammt nochmal bequem. Mhm. Und er sieht einfach immer noch geil aus. Es ist einfach eine klassische, legendäre, gute Silhouette. Und da gehört der Bread für mich, also die Dreifaltigkeit ist für mich Bread, Royal und Shadow, aber der Bread ist für mich unantastbar. Und es ist und bleibt halt einfach ein unfassbar guter Schuh. Ist mir auch vollkommen egal, wie oft der geretrot wird oder wie oft Re-Releases erscheinen oder was auch sonst immer, wie viele Leute den durch alle möglichen Dekaden ihrer Urbanität und ihres Streetwear-Daseins getragen haben. Aber ey, was damals schon auf der Rampe der Bones Brigade funktioniert hat, was auf dem Court funktioniert hat, was bei jemandem wie Michael Jordan funktioniert hat und was dann durch verschiedenste Musikrichtungen, verschiedenste Subkulturen, also Ausprägungen der Subkulturen getragen wurde bis zum heutigen Tag. Ey, wenn ich Jordan 1 Brad an den Fuß packe, dann freue ich mich jedes verfickte Mal. Verzeihung diese Wortwahl. Shoutout an Wortwahl.
Nummer 4.
Es ist einfach der Jordan 1 Brad.
Ehrlich gesagt ist mir der Schuh am schwersten gefallen, weil nach diesen emotional aufgeladenen Geschichten vom Mag und vom 12er Taxi habe ich mir natürlich A, den Gedanken gemacht, muss ich da irgendwie nicht noch eine andere Brand an mich ranlassen? Muss ich da nicht irgendwie noch jetzt versuchen, 10 Schuhe auf einen Platz zu bringen? Und ja, irgendwie so war es auch. Ich hab mich schwer getan in der Auswahl. Möchte es aber so erklären. Mein erster Gedanke war der. Das habe ich in der letzten Episode.
So spannend,
das habe ich in der letzten Episode erklärt. Ich hatte mit meiner Mutter 1900. Es war übrigens 1994 und nicht 1993, wie ich in der letzten Episode gesagt habe.
Disclaimer.
genau. Eine kleine Richtigstellung an dieser Stelle. Hatten wir kurzzeitig die gleiche Schuhgröße und zwar eine 38 und ich habe ihren Adidas Top 10 einen Sommer lang getragen. Es war ein weiß-blauer Colorway und das hat irgendwie so bei mir natürlich auch was ausgelöst, weil es dann der erste coole Sneaker war, den ich hatte, nach irgendwie den LA Gear Schuhen mit Leuchtfunktion.
Auch die waren cool.
Auch die waren ziemlich cool, aber auf einer anderen Ebene und das.
Hattest du so eine Power Rangers Edition?
Nee, leider nicht.
Die wäre richtig cool gewesen.
Ich weiß. Dieser Moment dann, der war für mich jetzt nochmal, da habe ich jetzt nochmal dran gedacht, und gedacht so, ja, das geht schon in die Richtung, aber ich kann den Top 10 einfach nicht da reinnehmen, weil der Top 10 wirklich nur ein Sommer war und ansonsten habe ich keinerlei Beziehung zum Adidas Top 10. Wenn ich jetzt aber eine Beziehung zum Adidas Schuh habe, dann ist es seit 2015 zum Adidas Ultra Boost. Und wieso schafft es der Ultra Boost auf diese Liste? Weil er für mich das wahrscheinlich beste Konzept der vergangenen Jahre, beziehungsweise viele gute Konzepte der vergangenen Jahre auf sich vereint. Plus der fucking bequemste Schuh ist, den es für mich gibt. Und
das reicht ja auch schon aus.
Ich habe in den letzten Jahren oft Schuhe gehabt, die mich kurzzeitig angefixt haben. Ich fand den ZX Flux bei Adidas cool und habe ihn Monate getragen und irgendwann war es für mich vorbei. Ich habe den NMD getragen und irgendwann war es vorbei. Ich habe immer wieder bestimmte Modelle getragen und sie auch wieder nicht getragen. Und es gibt sicherlich auch Brands, die Schuhe haben, von A wie Essex über R wie Reebok bis Z. Was gibt's denn mit Z?
Zorro.
Was ich sagen möchte ist, dass der Ultra Boost etwas geschafft hat, was die anderen nicht geschafft haben, nämlich
dein Herz erreicht.
Nee, für 3 Jahre meinen Fuß zu erreichen und immer wieder der Go-To-Sneaker zu sein. Egal, ob es jetzt wirklich ein Inline-Colorway ist oder ob es irgendwas Spezielleres war, eine Collab wegen mir oder eine Weiterentwicklung. Der 1.0 einfach ein Monster von einem Schuh.
Eher der weiße oder eher der schwarze?
Von dem Key City Pack. Mhm. Der weiße. Den schwarzen hatte ich auch gehabt. Ich habe aber ein größeres Fable für helle Sneaker. Ich trage gerade auch fast jeden zweiten Tag My Ultra Boost aus der Customization, den 4.0. Hinten mit der Multicolor-Ferse und ansonsten ist weiß und das mag ich sehr gerne. Und
ich muss auch sagen, deswegen frage ich dich das, also weißer Ultra Boost kommt einfach immer richtig gut. Er sieht einfach richtig gut aus.
Da ist es so, dass ich da finde, dass da was passiert ist. Ich hatte da letztens ein Gespräch gehabt und ich habe gemeint, ich finde den Adidas Arkan Boost, diesen Mädels Boost, der vor jetzt ein, zwei Monaten rauskam, unfassbar gut, weil er etwas schafft, was die wenigsten Performance-Schuhe oder Schuhe mit Performance-Einfluss eben in der Boost-Sohle geschafft haben, nämlich in dem Fall einfach auch sehr lifestyleig wirken. Und der Ultra Boost ist für mich eher ein Lifestyle-Schuh und das schafft kein Energy Boost, kein Pure Boost, kein Solar Boost. Keiner der anderen schafft es, so sehr lifestyleig zu sein. Und auch mit Competitor-Brands geguckt, was die so im Running haben. Ich finde, einen Epic React von Nike, finde ich, ist ein schöner Schuh, der im Moment draußen ist. Oder auch einen Zoomfly oder Vaporfly. Aber doch sehr viel näher noch am Running dran, an der Performance, als einen Ultra Boost, finde ich, von dem Look, den es dann ausmacht. Und deshalb finde ich das einfach ein sackstarker Schuh. Den kannst du mit einer Jeans und einem Hemd anziehen und ins Büro gehen und keiner würde sagen so, Digga, du hast vergessen, deine Schuhe vom Laufen auszuziehen, sondern er würde genauso da reinpassen, wie eben unter ein Laufoutfit und geht zum Sport damit. Und das finde ich, diese Vielseitigkeit von dem Schuh liebe ich. Und deshalb ist der Ultra Boost auch erst seit 3 Jahren, seit 2015 gibt's den, aber in diesen 3 Jahren tatsächlich in meine All-Time-Favorites reingesneakt. Da gibt's natürlich Collabs, das möchte ich noch dazu sagen zu meiner Verteidigung, da gibt's natürlich Collabs, egal ob von Hikmet oder von Ronnie Fike, ob von Undefeated oder von wem auch immer. Es gibt Schuhe, die ich bestimmt in Phasen meines Lebens genauso geil finde, aber ich glaube, jetzt für diese All-Time-Top-3 sind es dann Schuhe, die so noch ein Stück mehr können, länger können oder einfach anders erreicht haben. Und deshalb Ultra Boost.
Wie gesagt, es ist halt ein schwieriges Ding. Es ist ein schwieriges Ding, halt einfach sich auf 3 zu einigen. Aber wir haben uns dieser Nummer angenommen. Und du hast jetzt mit dem Nike Mag, dem Jordan 12 Lütaxi und dem Ultra Boost von Adidas deine Top 3. Und bei mir folgt nach dem Tiffany SB Dunk und dem Jordan 1 Bread ein Schuh, der vielleicht nicht so wirklich naheliegend war. wenn man mich allerdings vielleicht ein wenig kennt oder meint mich zu kennen oder zumindest meinen Schuhgeschmack, trotzdem verständlich, und zwar ein Janowski. Ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich nicht sowas Klassisches nehme wie ein Vans Era oder ein Vans Authentic. Ich habe ja auch damals in unserem Sneaker-Shorty, was wir damals für Turnschuh TV gemacht haben, ja auch gesagt Air Max 1. Und ich liebe Air Max 1 auch noch bis heute. Und da kann man sich auch totreden, wie viel tolle Collabs und überhaupt. Und hast du nicht gesehen, es gab auch der 180er. Und wenn ich jetzt damit anfange, müsstest du eigentlich damit einsteigen, weil ja, wir mussten ganz, ganz viel rauslassen, weil wir uns nur auf 3 einigen konnten.
Mir ist auch noch die Adilette eingefallen.
Ja, auch schön. Aber ich habe mich vor allen Dingen auf den Janowski geeinigt aus dem Grund. Ich habe am Anfang, als der rauskam, ich habe damals in einem Skateboard-Unternehmen namens Titus gearbeitet, das vielleicht manche Leute kennen werden. Und man hat sich natürlich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Ja, Stefan Janowski als ein unfassbar stylischer, krasser Skateboarder bekommt jetzt einen eigenen Schuh bei Nike. Auch erst Nike SB, dann später wird es ja normal Nike und so weiter und so fort. Aber warum sieht er eigentlich fast aus wie ein Vans, kostet aber doppelt so viel. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir den ersten in den Fuß gezogen habe. Und das war einer der ersten Releases und seitdem komme ich einfach nicht mehr von diesem Schuh weg. Es liegt einfach daran, dass er bequem ist. Es liegt daran, dass er gut aussieht, stilistisch treffsicher ist. Und auch wenn der Preis oftmals echt nicht die Materialien rechtfertigt, da muss man auch ehrlich sein, ist aber vor allen Dingen eine Art und eine, es ist ja keine Collab, aber ein Colorway, eine Modellidee, die herausstechende und deswegen auf Platz 3, und zwar der Vino Rosso. Damals noch genannt Blood Splattered, bis dann halt Nike klar war, dass sie aufgrund dieses Debakels mit dem Freddy Krueger SB und den nicht geklärten Rechten und so weiter und so fort nicht auch noch die nächsten einstampfen wollen, wenn sie in diesem Horror-Pack-Genre unterwegs sind, haben ihn dann Vino Rosso getauft und ihn als Quickstrike rausgehauen 2012 und meines Wissens nach ist er in Deutschland gar nicht erschienen, also beziehungsweise überhaupt nicht in Europa. Dementsprechend gibt es auch gar nicht so wirklich viele Schuhe davon, beziehungsweise vieles wurde als Sample gehandelt und ich habe tatsächlich auch meine Finger auf ein Sample bekommen, was wiederum bedeutet, dass auch der linke Schuh nochmal eine leicht andere Farbgebung am Mudguard hat als am rechten Schuh, was sehr spannend ist und dieser Schuh irgendwie für mich etwas aussagt zwischen Limitiertheit und Umsetzung eines absurden Themas, das aber auch sehr naheliegend bei Customization liegt. Und zwar, man hat sozusagen einen blanken Schuh und dann träufelt man ihn mit einer Weinflasche und sagt, hoch, wie toll. Ne? Irgendwie löst das was aus. Und abseits davon, klar, es war auch ein Schuh, nach dem man gejagt hat, Quick Strike, kein Release in Europa, meiner Meinung nach. Und deswegen gehört er in diese Liste. Und ich sehe gerade, es zieht sich wirklich das Thema Skateboarding bei mir durch. Und das muss ich sagen, finde ich einfach irgendwie auch sehr schön. Und tja, das sind die drei auf meiner Seite. Ja, Simon, was möchtest du an dieser Stelle dazu äußern?
Ich finde,
ja.
Was der denn? Janoski ist bei mir erst mit dem Janoski Max auf den Radar gekommen. Der ist ja tatsächlich 2014, man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zum meistverkauften Nike-Schuh geschafft hat. Oder zum Top-Selling Nike-Schuh.
Ja, erst war es tatsächlich der Janoski so. Das war zu dem Zeitpunkt, als der rauskam, der bestverkaufteste Nike-Sneaker. Und danach meine ich auch, dir recht geben zu wollen, dass es dann der Janoski Max sogar war.
Das ist so wirklich verrückt. Und ich muss sagen, bei Max war das Faszinierende, also diese Mischung aus einer Air Max-Sohle für den Fersenbereich und einer Free-Sohle für den Vorderfußbereich.
Ich nenne liebevoll den Turtle-Schuh. Wenn man von oben drauf guckt, hat man irgendwie so das Gefühl, man hätte so Turtle-Füße.
Ja.
Es macht so breit und so Ninja-artig.
Ich habe 2014 mehrere Wochen am Stück diesen Schuh getragen und ich habe ihn geliebt. Und dann hat Civilist noch dieses Spray-Pack gemacht zur Fashion Week 2014.
Schau doch dann Civilist.
Das war dann Nummer 5. Mhm. Und das war einfach 2014 der richtige Schuh. Und ein richtig tolles Ding. Und Janoski immer noch, und das finde ich schön, auch mit diesem, wie hieß denn dieses Pizza-Pack, was es dann irgendwann gab, mit dieser Salami-Pizza-Colorway drauf und so. Das sind immer wieder coole Sachen, die drauf umgesetzt werden. Und trotzdem, das hattest du auch mal gesagt, gegen einen Janoski im klassischen, also Premium-Janoski, klassische Colorways, schwarz-weiß, geht nichts drüber. Und das kann ich tatsächlich so für so einen Alltagsschuh unterschreiben. Ey, die sind richtig, richtig, richtig gut.
Ich habe letztens mit einem Kumpel nochmal gesprochen und ich mache ja bei Instagram immer diese lustig, unangenehm, nervige Geschichte namens What's on my feet today in meinen Stories. Und es kommt einfach unfassbar häufig ein Janoski. Und entweder ist es halt der OG oder es ist halt der Canvas, der im Endeffekt nicht sehr weit weg vom OG ist, was den Farbweg anbelangt, und zwar schwarz-weiß. Aber es ist halt einfach ein Good-to-go-Schuh. Also wirklich, es ist vollkommen egal, was du sonst trägst oder was du irgendwie auch für Wetterbedingungen vorfindest. Gut, durchfützen muss man damit nicht, aber das ist auch egal. Am Ende des Tages funktioniert dieser Schuh einfach unfassbar gut. Und der Kumpel meinte auch irgendwann so, sag mal, du bist schon ein bisschen verliebt auch in diesen Schuh. Und ich war so, Digga, überleg mal, der funktioniert immer. Es ist einfach ein guter Schuh. Und von daher gehört er für mich einfach in diese Liste.
Ihr habt jetzt gehört, was unsere Top 3 All-Time-Favorites sind.
Oh, das hat wehgetan und gebraucht. Mann. Aber was für schöne Geschichten auch.
Sehe ich genauso. Und jetzt möchten wir eure Geschichten hören. Also was sind
jetzt will ich wissen, dass wir auch schöne Geschichten erzählt haben. Und dann will ich Geschichten.
Lobt uns erstmal ein bisschen, ja. Genau. Schmiert uns ein bisschen Honig um den Mund.
Danke.
Und ja, dann lasst uns wissen, was eure Top 3 sind und wieso es eure Top 3 sind. Da freuen wir uns natürlich sehr auf eure Geschichten, egal ob auf YouTube oder auf EverySize, auf der Blogseite oder wo auch immer ihr uns erreichen wollt mit dem Hashtag #OSchuhenPodcast oder im heutigen Fall mit dem Hashtag der Spätberufene.
Richtig. Und dann machen wir das Ganze vielleicht nochmal irgendwann so die Top 3 des Jahres 2018 oder die Top 3 Weihnachtsschuhe beim Besuch der Oma zum weihnachtlichen Essen.
Zum Beispiel.
Oder sowas.
In die Richtung. Und dann machen wir einen Schuh draus, gell?
Oh. Okay, komm, lass das Ding jetzt zumachen, ey.
Euch jetzt einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Und Tschüssing.
Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.